der Predigt lesen wir noch gemeinsam aus dem Wort Gottes und ich lese aus Epheser 2 die ersten 10 Verse. Überschrieben ist das alles mit das neue Leben als Geschenk der Gnade. Auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Machthaber, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben auch wir alle einst gehört, als wir noch von den Begierden unserer selbstsüchtigen Art beherrscht wurden. Wir folgten unseren bösen Trieben und Gedanken und waren von Natur dem Zorn Gottes verfallen, wie die anderen auch. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit ihm auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus, um in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade kundzutun, durch die Güte, die er uns erwiesen hat, in Christus Jesus. Denn aus der Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir sie tun. Amen.
Amen. Vielen Dank für die Schriftlesung und noch einmal für unseren Text. Meine Predigt mit dem anschließenden Abendmahl fällt in zwei Teile. Der erste Teil sind die Verse 1 bis 3. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot. Und der zweite Teil beginnt ab Vers 4. Aber Gott, der da reich ist, an Barmherzigkeit. Gott sagt hier klar und deutlich, wie er uns Menschen, dieses Menschengeschlecht auf dieser Erde sieht. Wir sterben nicht eines Tages, wir sind für ihn tot, nicht existent, tot in Übertretungen und Sünden. Tot. Wir befinden uns im Tal des Todes, aussichtslos, finster, dunkel, trostlos, hoffnungslos. Wir sind tot in Übertretungen und Sünden. Und das bedeutet, dass wir Menschen kein Leben haben, kein geistliches Leben. Wir haben keine Möglichkeit, mit Gott eine Verbindung aufzunehmen. Er ist zu weit entfernt. Wir sind ja überhaupt nicht in der Lage dazu. Wir können keine Beziehung zu ihm aufnehmen. Da können wir also mögliche an Riten vollziehen oder sonst etwas, aber in Verbindung mit dem lebendigen Gott können wir nicht kommen. Und was ist also die Folge? Die Menschen leben, als würde es Gott gar nicht geben. Das ist am Ende die Geschichte. Sie können mit Gott nicht in Beziehung ziehen und darum existiert er für sie auch nicht. Und der Grund? So sagt Gottes Wort, sind die Vergehungen, sind die Sünden der Menschen. Ihre Sünden, die sie jeden Tag ausleben. In Worten, in Gedanken, in Taten. Und nicht nur das. Nicht nur das. Der zweite Vers in unserem Bibeltext, in den ihr früher gewandelt seid, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Das heißt, die Menschen handeln so, wie der Geist in dieser Zeit möchte, dass sie handeln sollen. Die Menschen stehen nicht nur, dass sie tot sind in Übertretungen und Sünden, was sie tun, sie sind beherrscht von dem Mächtigen, der in dieser Zeit in der Welt herrscht. Ein trauriges Bild, trostloses Bild, das Gott uns hier vor Augen stellt. Er ist der Fürst der Macht dieser Welt, der hier zurzeit am Werk ist. Der Mensch ohne Verbindung zu Gott wird von dem Obersten der bösen Geister geleitet, verführt und geführt. Habt ihr euch manchmal überlegt, was ist eigentlich in der Weltsituation los? Werden die nicht normal? Können die nicht anders reagieren? Was da produziert wird, wir sehen vor Augen das Unglück, das Ende, das kommen wird. Und meine Antwort ist, den Obersten der bösen Geister ist der Dominant dieses, die Menschen, jeden einzelnen Menschen führt und leitet. Und die Folge ist, das Verhalten der Menschen ist vom Ungehorsam gegenüber der Normen Gottes gekennzeichnet. Gott kann das eine sagen und sie tun genau das Gegenteil. Sie trotzen ihrem Herrn, sie trotzen dem Schöpfer und nicht nur das. Nicht nur das. Meine Frau hat mich ein bisschen gewarnt, aber wir hatten kurz davor drüber gesprochen, ob ich sage oder ob ich es auslasse. Ich denke, ich soll es doch noch einmal sagen. Die Welt ist dabei, Gott herabzuwürdigen und lächerlich zu machen. Einfach, wir sind die Größten und ich lach mich kaputt. Was hatte die gute Frau gesagt? Ich bin zu klug, um an Gott glauben zu können. Eine ältere Frau, die wir gerade gestern so im Gespräch hatten. Ich bin zu klug, um an Gott glauben zu können. Sie machen Gott lächerlich, sie setzen ihn herab, sie wollen ihn erniedrigen. Darf ich euch mal kurz an zwei Ereignisse erinnern? Ihr selber wisst es, noch gar nicht so lange her. Die Eröffnung der Olympischen Spiele. Könnt ihr euch erinnern? Da wurde Jesus Christus in blasphemischer Art, in gotteslästerlicher Art verhöhnt und verlästert, verspottet und verunglimpft. Aber das waren nicht nur die, die das auf der Bühne dargestellt haben, sondern dahinter war ein ganzes Team, die sich das vorher ausgedacht hat. Dahinter war eine ganze Mannschaft, die das geplant hat. Dahinter war eine Abordnung vom Olympischen Komitee, die sich das angehört haben. Dahinter war eine Mannschaft, die es am Ende genehmigt hat. Dahinter war es die Regierung, die es auch bejaht hat. Liebe Geschwister, wenn wir sagen, wir werden von den bösen Geistern beherrscht, dann bedeutet das nicht, das ist jetzt eine illusorische Aussage. Das ist, was die Wahrheit in dieser Zeit ist. Wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist, brauchen wir nur darauf zu schauen. Es ist, glaube ich, vor 4 Wochen gewesen, gab es eine Überschrift in den Stuttgarter Nachrichten. Nun ist ja unsere pietistische Hochburg. Stuttgart ist alles gut, ist alles fromm. Aber die Nachrichten stand: Blut, Busen, Blasphemie und 18 Erste-Hilfe-Einsätze in der Stuttgarter Oper. Warum? Die Grenzen des Ästhetischen wurden überschritten. Religiöse Gefühle wurden gegen alle Gepflegenheiten obszön verletzt. Auf dem, ich will nicht das sagen, was alles passiert ist, sexuelle Handlung auf der Bühne, Nonnen, die nackt waren und auf der Bühne tanzten, die Szene von Christus wurde nachgestellt mit nackten Schauspielern, religiöse Gefühle wurden zur Persiflage in Stuttgart. Geschwister, warum ich das sage, es ist kein Spiel, wenn Gott sagt, dass der Geist in dieser Zeit hier wirklich herrscht. Es ist eine krasse Realität. Und da müssen wir auch nichts mehr schönreden. Jesus hatte gesagt, wie es sein wird. In dieser Zeit. Ihr werdet hören von Kriegen, von Kriegsgeschrei. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Überall Hungersnöte werden sein, Erdbeben überall. Und ihr, wenn ihr gläubig seid, werdet ihr gehasst werden um meines Namens willen. Menschen werden sich untereinander hassen und verraten. Und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe, wird in vielen erkalten. Eine beklagenswerte, eine verhängnisvolle Zeit, in der wir leben. Mir fällt noch etwas in diesem Text auf, den ich gerade gelesen habe. Auch ihr war tot durch Übertretungen und Sünden, schreibt der Apostel Paulus. Das heißt, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, in den ersten beiden Versen. Und plötzlich ändert er in Vers 3 ein einziges Wort, Paulus. Plötzlich ist ein anderes Wort, das er hier betont. Unter ihnen haben auch nicht ihr, ist ja leicht sagen, ihr seid es, ihr macht das, ihr seid schuld. Was schreibt Paulus und in Vers 3? Unter ihnen haben auch wir einst so unser Leben geführt. Was Paulus hiermit sagt, ich gehöre mit dazu, ohne Ausnahme. Und dabei ist das Leben von Paulus so vorbildlich gewesen. Wie hat er ein anständiges Leben geführt? Und jetzt sagt er, ich bin keine Ausnahme. Ich sitze in dieser Situation mittendrin. Paulus macht hier klar und deutlich, was hier allgemein bekannt ist. Wir sind alle verschuldet und abhängig. Und unter der Macht des Feindes. Nun finde ich hier in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, in diesen ersten drei Versen, keinen Aufruf zur Besinnung, zum Nachdenken, zur Umkehr. Warum ruft Gott nicht auf, nun komm endlich zur Besinnung und leb mal so, wie du leben sollst? Nun, warum Gott nicht aufruft? Denn er sagt, ihr seid tot. Sagt doch mal einem Toten, was er tun soll. Das geht dem so gerade vorbei, wie bei mir an dem Ohr jetzt gerade. Ich höre das nicht. Geht gerade vorbei. Der kann nicht reagieren. Ein Toter ist tot. Hoffnungslos, oder? Nein, nicht hoffnungslos. Die nächsten zwei Worte sind die gewaltigsten Worte. Gott hat unsere Situation beschrieben, in der wir sind und leben. Und dann ist die Antwort, aber Gott. Und das stellt alles auf ein ganz neues Gleis. Zwei Worte, die so bedeutungsvoll, die so entscheidend, die einen solchen gewaltigen Wechsel plötzlich deutlich machen. Ein Wechsel aus der Verzweiflung, ein Wechsel aus der Angst, ein Wechsel aus der Hoffnungslosigkeit, ein Wechsel aus dem Tal des Todes hinein in das Leben. Nein, nicht nur hinein in das Leben, sondern hinein in die Arme Gottes, in die Liebesarme Gottes. Gottes sagt, aber Gott, ich will, dass du bei mir geborgen bist. Wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, sollte uns das ganz neu zu Bewusstsein sein, was Gott uns schenkt und anbietet. Du bist mir so wertvoll, aber Gott nimmt uns heraus aus dieser schrecklichen Situation. muss dich schön anstrengen. Gar nicht. Gott ganz allein ist der Handelnde. Hat Gudrun noch nicht erzählt. Sie hatte noch eine zweite Episode erlebt, da auf ihrer Missionstagung. Eine neue theologische Ausrichtung. Und sie hat es mir gesagt, und ich habe gesagt, möchte ich doch gerne wissen, was heute auf theologisch und was in die Kirchen zukommt. Wir lassen es mal sein. Aber was es ist, kann es sein. Es ist, das ist, was Gott sagt und du tu und tu und tu und tu und mach. Gott sagt und du hast zu laufen. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt auf unsere Abhängigkeit von Gott an. Es kommt darauf an, dass er durch uns wirken kann und durch uns leben in diese Welt hinein. Aber Gott, der da reich ist an Erbarmen, hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und hat uns dadurch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns aus diesem schrecklichen Sumpf der Sünde, der Verkommenheit, der Hoffnungslosigkeit herausgeholt. Haben wir nicht eine wunderbare Botschaft? Also ich muss einfach darüber nachdenken, wenn immer ich mit Menschen in Berührung komme, dann möchte ich ihnen sagen, es gibt eine große Hoffnung, eine Veränderung für dich in deinem Leben. Von Anfang an, ganz tief in dem Herzen war Gottes, war schon der Wunsch da, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine herrlichen himmlischen Segnungen zu offenbaren und den Menschen zu schenken. Alles, was du machen musst. Danke, Renate. Du hast mich gegrüßt heute Morgen. Konntest mir noch gar nicht die Hand geben. Du hattest nämlich noch was in der Hand. Sie sagt, du hast mich eingeladen zum Geburtstag. Ich konnte nicht kommen, aber ich habe noch einen kleinen Gruß für dich in der Hand. Da hatte sie ein Geschenk in der Hand. Was konnte ich denn jetzt machen? Meine Hand wegnehmen. Oder meine Hand hinhalten. Nun, ich bin jahrelang Pastor und ich kenne das, ich mache das gerne. Nein, sage das also. Wenn ein Geschenk angeboten wird, ich komme nachher nochmal drauf, ist es wichtig, dass du das Geschenk annimmst. Und die Frage ist, hast du es angenommen? Es ist ein unbeschreiblich, was unser allmächtiger, himmlischer, herrlicher Vater sich ausgedacht hat. Hat ihn unsere Situation in Verlegenheit gebracht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kriegt es sich in meinem Kopf rein. In Johannes 17, Vers 26, da heißt es, womit hat Gott uns geliebt? Mit der Liebe, mit der er seinen einzigen Sohn geliebt hat, liebt er uns. Entschuldigung, begreifen kann ich das nicht. Erklären kann ich das nicht. Aber eins, wissen darfst du es. Und damit nach Hause gehen und zu sagen, was auch immer in der Welt geschieht, ich bin ein geliebtes Kind und er liebt mich wie seinen einzigen Sohn. Mit der Liebe, wie er seinen Sohn geliebt hat, liebt er dich und liebt er mich. Und all sein Handeln an uns, mit uns, entspringt aus seiner Liebe. Er liebt uns nicht aus Mitleid. Möchten wir auch nicht. Ach, das tut Gott so weh, da muss er uns ein bisschen auf den Rücken klopfen, dass es uns wieder besser geht. Er liebt uns nicht aus Mitleid. Er liebt uns, weil er uns seine Liebe schenken möchte. Und mit dieser Liebe tilgt er alle unsere Vergehen und Sünden und macht uns lebendig in Jesus Christus. Geschwister, lebendig gemacht in Jesus Christus. Aber das ist nur der erste Schritt. wenn wir hier stehen bleiben, vom Tod zum Leben kommen und nicht weiter uns führen lassen, dann bleibt es stehen. Die Errettung aus dem Tod, Empfang des neuen Lebens, ist mit einer Veränderung. Gott hat uns sein Leben geschenkt und hat uns eine völlig neue Natur geschenkt. Und mit der neuen Natur fängt ein neues Denken an. Ich habe neue Prinzipien. Ich bin nicht unter der Macht des bösen Fürsten dieser Welt, der diese Welt kontrolliert, sondern jetzt hat mir Gott sein Leben, an seinem Leben habe ich Anteil und seinen Geist geschenkt. Geschwister, ich bete, wenn wir nachher ehrfürchtig Wein, Brot nehmen, dass wir wirklich sagen, Herr, das ist es, ganz neu. Lass das hier heute ein ganz neuer Anfang sein in unserem geistlichen Leben, in unserer geistlichen Verbindung mit dir. Aus dem Bereich des Todes sind wir auferweckt worden und sind jetzt in einen ganz neuen Lebensbereich hineingekommen. Was ich damit sage, wir haben nichts mehr, keine Verwindlichkeit in dieser gefallenen Welt. Gott bietet uns nicht nur einmal, hast du vorhin so schön gesagt, jeden Tag neu seine Liebe und seine Barmherzigkeit an. Es ist schön, was wir tun können. Wir sind unterwegs und auf einmal ist da jemand, hat mir sehr weh getan. Was tue ich dann jetzt? Halte einen Augenblick ein. Sag, Gott hat mir sein Leben geschenkt, sein Wesen geschenkt, seinen Geist geschenkt. Herr, wie soll ich denn jetzt darauf reagieren? Frag ihn. Ich musste lernen, immer mal eine Pause zu machen nach Begegnungen und zu sagen, jetzt sage ich nichts, ich rede erst mit ihm. Und jetzt sagt er, ja, er hat dir ganz schön wehgetan. Stimmt. Aber ich gebe dir jetzt meine Liebe, dass du sie weitergeben kannst. Das ist das Geheimnis. Warum sind wir eigentlich hier, auf dieser so gefallenen, hoffnungslos dunklen, finsteren Ebene? Ich kann es beantworten, nicht weil ich es weiß, sondern weil Gott es gesagt hat. Ab Vers 7 hier in unserer Passage sagt er, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gegen uns in Christus Jesus. Damit er in der Zukunft an uns, hätte er uns nicht vom Tod ins Leben gebracht, hätte er gar nicht zeigen können, wie sehr er liebt und uns liebt, dich liebt und so weiter und seine Liebe in diese Welt hineintragen will. Wir sind die Objekte, die er gebrauchen will, um an uns seine überschwängliche Gnade sichtbar zu machen. Eigentlich müsste ich eine neue Berufsbezeichnung für mich finden. Ich bin eigentlich nur ein Reflektor. Reflektor von dem, was Gott hineinschenkt, damit es hinausstrahlt. Lasst uns Reflektoren sein. Der überschwängliche Reichtum. In der grenzenlosen Fülle dürfen wir es gelegentlich alle 14 Tage erleben. Ihr hättet mir jetzt das Liederbuch an den Kopf schmeißen sollen. Ich hätte es euch ja auch gleich vergeben. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Ich hatte gesagt am Anfang, ich komme noch mal darauf zurück. Gott ist der Geber des Geschenks. Wenn es um Geschenke geht, gehört ein Schenker dazu. Gehört der Empfänger dazu. Gehört das Geschenk dazu. Ist mir nichts Kluges eingefallen, aber ich will es mal ein bisschen deutlich machen. Von unserem hessischen Ministerpräsidenten habe ich ein Geschenk bekommen. So groß. Wurde mir überreicht. Zu meinem 90. Geburtstag. Boris Rhein hat das unterschrieben. Danke. Ich will es ja nicht verachten. Er war der Geber, ich war der Empfänger. Aber um es deutlich zu machen, ich habe einen Augenblick überlegt, was hat es dem Boris Rhein gekostet, mir dieses Geschenk zu machen? Nix. Der hat es noch nicht mal unterschrieben, das war automatisch, das geht durch die Presse. Ich will es ja nicht kleinreden, ist ja egal, ich will es mal als ein Beispiel gebrauchen. Das war und ist nicht viel. Das war und ist nicht viel wert, liebe Geschwister. So, mit anderen Worten, was hat Gott für ein Geschenk gemacht? Ihr dürft es nachher in den Händen halten. Das Wertvollste, das Teuerste, das Einzigste, was er je besessen hat. Das schenkt Gott der Vater. Das schenkt er uns. Das halten wir in den Händen. Und dann sagt er, das bist du mir wert. Was kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ihr seid eingeladen, das Geschenk der Liebe Gottes anzunehmen. Und wir sind sein Werk. Das hat alles er getan. Geschaffen in Christus Jesus. Lasst uns gute Reflektoren sein. Gottes unausforschliche Gnade und Barmherzigkeit und Reichtum. In wenigen Minuten wird Alexander Brot und Wein austeilen, die Einsetzungsworte sagen, und wir danken, dass wir dieses Mal zusammen feiern können. Lieber Herr, wir legen es ganz neu in deine Hand und wir wollen es dankbar annehmen. Dankbar, weil es dir so viel gekostet hat und weil wir dir so viel wert sind. So segne und begleite uns nun. Amen. Amen, Alexander.